Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Jahresrückblick 2024.
Hallo Markus.
Hallo Mike und herzlich willkommen Mike und auch herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer da draußen zur 74. regulären Folge von Metal Markus Metal Podcast und zur dritten Folge im Mike-Monat.
Ja, der Januar gehört mir bei Markus.
Aber du hast im Dezember Geburtstag.
Das ist wohl wahr.
Ah, hast du dir das zum Geburtstag gewünscht?
Nein.
Stimmt, hast du mir nicht, hat sich eher zufällig ergeben.
Das hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben. Du hast mich halt gefragt.
Genau. Ich habe einfach so gefragt. Ja. Mike ist also wieder da und in der letzten Woche haben wir es schon gesagt, heute oder in dieser Woche machen wir dann den Jahresrückblick auf 2024. Und bevor wir damit loslegen, erstmal wieder eine Frage, die nichts mit Musik zu tun hat und eigentlich auch ein Thema, das man vielleicht hier gar nicht besprechen sollte. Aktuelle Situation in Amerika. Mike, was hältst du von der Rolle, die Elon Musk in der zukünftigen Regierung von Donald Trump spielen soll?
Relativ wenig. Also der gute Elon ist mit Sicherheit in bestimmten Dingen ein absolutes Genie. Auf die sollte er sich konzentrieren, dann kann er wirklich was bewegen, was er ja auch getan hat, muss man ja wirklich sagen. Man braucht manchmal so durchgeknallte Idioten, um bestimmte Dinge voranzubringen. Ob er sich jetzt so stark in die Politik einmischen muss, wie er das da jetzt gerade aktuell tut, wage ich mal zu bezweifeln. Da würde ich fast so ein bisschen sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Vor allem, wenn man dann so Aussagen tätig wie die AfD ist die einzige Hoffnung für Deutschland. Also das fand ich schon sehr, sehr gewagt von dem guten Elon.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen die amerikanische Perspektive, ne?
Ja gut, die Amerikaner kennen nur Extreme, ne? Die kennen nur Demokraten oder Republikaner.
Also ich erinnere mich an, das ist jetzt schon ein bisschen her, als diese Vorfälle in der Silvesternacht, wann war das, 2015, 2016 waren?
In ich Köln, weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, kommt
hin. Wo ein amerikanischer Bekannter von mir wirklich von seinen, der in Deutschland lebt, der von seinen bekannten Verwandten aus Amerika wirklich so gefragt worden ist, so Marke, ziehen die Muslime bei euch hier so kreuzzugmäßig mit Turban und Krummsäbel durch die Straßen? Fühlst du dich dann überhaupt noch sicher? Also hier zieht keiner durch die Straßen. Also hier ist alles ganz normal. Und also wenn man sieht, was da an Nachrichten ankommt, ist es da nun mal teilweise auch genauso wie bei uns. Wenn wir an Amerika denken, denken wir an Cowboyhüte, denken wir an Pickup-Trucks und an Country-Music. Aber das ist genauso wenig die Realität in Amerika, wie die AfD die Realität in Deutschland ist. Punkt.
So sei es. Und damit sollten wir dieses Thema, glaube ich, auch beenden. Aber ich finde, es war ein schöner Auftakt auf etwas, was uns 2025 erwartet.
Und allerdings.
Blicken wir nun mal zurück auf 2024. Mike, wenn du jetzt an 2024 denkst und in Bezug natürlich auf Metal oder auf Hard Rock oder auf deine Lieblingsmusik, war 2024 ein gutes, ein schlechtes oder eher so ein, naja, ja?
Es war ein wahnsinnig tolles Jahr. Es ist 2024 eins von diesen Jahren, auf die ich mit Sicherheit auch noch in 10 Jahren sehr, sehr positiv zurückschauen möchte. Das hat mehrere Gründe. Politik lasse ich mal außen vor, weil ansonsten müssten wir Grunge zum Aufheitern hören, weil so viel zu lachen gab es da dieses Jahr nicht, wobei manche Sachen schon wirklich, wenn sie nicht real wären, zum Lachen gewesen wären.
Leider Gottes, ja.
Lassen wir das. Was war 2024 musikalisch für mich? Es war das Jahr, auf dem ich so viele Konzerte besucht habe, wie wahrscheinlich vorher in den letzten 15 Jahren zusammen. Was so ein bisschen daran liegt, meine Kinder sind jetzt alle erwachsen, die sind aus dem Gröbsten raus. Man hat dadurch ein bisschen mehr Zeit, man hat ein bisschen mehr Möglichkeit und ich habe auch einen wunderbaren Konzertmitfahrer gefunden, nämlich den lieben Stefan, ein Mann einer Bekannten meiner Frau, den ich dadurch kennengelernt habe und den ich mittlerweile als den Bruder bezeichne, der leider andere Eltern hat.
Sehr schön, ist doch schön.
Das hat sich so im letzten Jahr, hat das angefangen und hat sich durch 2024 durchgezogen. Er war viel mit mir unterwegs und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar, auch dass wir zusammen das Rock Hearts Festival erlebt haben. Ja, was war ansonsten noch? Es gab wahnsinnig viele tolle Veröffentlichungen, es haben alteingesessene Bands unglaublich gute Alben veröffentlicht, es haben unbekannte Bands noch tollere Alben veröffentlicht aus meiner Sicht. Das war mein erstes vollständiges Jahr bei powermetal.de. Damit hätten wir die Nennung in diesem Podcast auch mal wieder untergebracht.
Ja, Rechnung geht raus.
Wunderbar.
Das muss der Marcel dann berappen, ne?
Genau, das muss er berappen. Haha. An Marcel aber auch ein dickes Dankeschön dafür, dass du mir die Freiheit und das Vertrauen geschenkt hast, mich in Interviews zu versuchen. Da hätte ich nämlich vor 2 Jahren noch gesagt, ich Interviews so von Face to Face mit irgendwelchen Stars, im Leben nicht. Mittlerweile mache ich fast nichts anderes mehr bei powermetal.de und das auch nicht nur mit, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, mit irgendwelchen kleinen deutschen Bands, sondern ja, Marcel hat mir halt auch Hochkaräter wie den Marc Tornillo von Accept vor die Nase gesetzt. Gut, da habe ich einmal eben locker vergessen, auf Aufnahme zu drücken und musste das Interview dann aus dem Kopf runtertippen. Passiert einem einmal im Leben. Ich denke da an Menschen wie den Oscar von Hammerfall, der bei meiner letzten Frage, wo ich dann sagte, also wir haben noch 5 Minuten Zeit, die halbe Stunde wäre dann rum, aber eine Frage möchte ich nur loswerden. Als ich die Frage gestellt habe, dann sagte er, nee, schick mir mal einen neuen Link, da möchte ich länger drüber reden. Wir machen hier noch weiter. Und ich dann sagte, okay, können wir gerne machen. Also solche Situationen sind einfach total stark und toll und geben mir auch wahnsinnig viel. Und ich hoffe, den Leuten, die das irgendwo da draußen lesen, auch. Ja, ansonsten privat alles im grünen Bereich.
Ja, das ist ja schon mal schön.
Da gibt's nichts Positives, nichts Negatives. Ja, und ansonsten war wirklich, wie gesagt, ein Jahr, wie man's musikalisch, metalmäßig kaum besser haben kann. Und natürlich ein absolutes Highlight, das darf ich natürlich nicht vergessen. Ich bin Anfang des Jahres als eins meiner ersten Konzertberichte für powermetal.de, weil ich das Interview mit Scanner gemacht habe, über einen Konzertbericht von Scanner gestolpert, den irgendjemand in so einem Podcast eingesprochen hat. Und ich fand diese Stimme unglaublich toll. Jetzt weiß ich, dass der Mensch dahinter auch unheimlich toll ist. Das war nämlich der Markus. Und ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, dass er irgendwann mal, dass wir irgendwann mit Niklas gesessen haben und den ersten Podcast zusammen aufgenommen haben. Und jetzt ist es der, wie vielte? Ich weiß es gar nicht. Es sind auf jeden Fall schon einige. Und das ist auch eine Erfahrung, um die ich unheimlich dankbar bin. Und auch, dass der Markus mich dann irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, hör mal du, ich habe ja eine Konzertkarte, da ist uns jemand weggebrochen. Möchtest du mitkommen? Und ja, wie gesagt, ich bin froh und dankbar, diesen Menschen kennengelernt zu haben.
Jetzt muss ich mich erstmal erholen davon. Ja, vielen Dank dafür. ja, was soll ich darauf jetzt sagen? Ich bin auch sehr froh, dass wir es geschafft haben, uns irgendwie kennenzulernen. Wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander. Aber ja, also man lernt ja viele Leute doch über die asozialen Medien kennen und das Schönste ist ja, wenn man die Leute dann mal im echten Leben kennenlernt, weil es ist immer schon eine andere Qualität, ob du jemanden nur irgendwo liest oder ob dir jemand wirklich mal gegenüber sitzt. Und ich glaube, jeder kennt das. Du kannst auch Leute kennenlernen, bei denen du online denkst, boah, ist voll der knorke Typ. Um mal hier so im Pott-Dialekt zu sprechen, für alle anderen, das ist ein netter Mensch, soll das dann heißen. Und wenn man sich dann gegenüber sitzt, merkt man so, oh, okay, da habe ich mich wohl geirrt. Also bei Mike habe ich mich da eindeutig nicht geirrt.
Danke, danke.
Bei Niklas auch nicht und bei allen anderen Leuten, die ich sonst so kennengelernt habe, habe ich mich da auch nicht geirrt. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das hier weiterhin offenbar machen werden auch hoffentlich. Und solange die Leute es hören wollen, warum sollten wir damit aufhören?
Solange wie ihr mich haben wollt und Markus mich vor allen Dingen lässt, bin ich dabei. Also nicht jedes Mal, keine Sorge.
Könnte auch schwierig werden, ne? Bei so Interviews ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, mit 3 Leuten durcheinander zu reden.
Das kriegen wir auch hin.
Ja.
Muss aber nicht.
Dann versuche ich nochmal ein bisschen zu ergänzen, was mir zu 2024 einfällt. Es war ein spannendes Jahr. Also du hast es ja schon sehr schön gesagt, es haben alteingesessene Bands neue Sachen veröffentlicht. Judas Priest zum Beispiel so als wahrscheinlich eine der alteingesessensten Bands überhaupt. viele Bands sind auch endlich dann aus der Corona-Starre so langsam wieder auf normale Betriebstemperatur gekommen, würde ich sagen. Also viele Bands haben jetzt was veröffentlicht, wo man so denkt, die haben ja gefühlt 5 Jahre gar nicht existiert, so ungefähr. Stellenweise vielleicht sogar noch länger. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es hat sehr viele Konzerte gegeben. Darum hat man auch überhaupt die Gelegenheit gehabt, auf so viele Konzerte zu gehen. Weil, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen blöd. Manche Dinge klumpen sich ja manchmal jetzt. Ne? Jetzt ist so viel, was nachgeholt wird. Und ich glaube jetzt so, 2025 pendelt sich das alles wieder in die normalen Bahnen ein. Jetzt sind die ganzen Sachen, die seit 2022 nachgeholt werden mussten, die sind jetzt langsam mal durch und jetzt kommen wir wieder in normales Fahrwasser. Ansonsten, tja, für dich war es das erste Jahr komplett bei powermetal.de. Für mich war es tatsächlich das erste Jahr, wo ich, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, es geschafft habe, jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Und das hat auch eine erschreckende Dynamik in Bezug auf die Länge so eingenommen. Ich erinnere mich noch, wie ich hier so saß und bei Folge 2 und 3 meinte, so, Album des Jahres 2022 war es. Ja, hier, so, ich mache jetzt mal Schluss. Nächste Woche geht's weiter. Länger als 15 Minuten sollte das nicht gehen. Und jetzt gerade sind wir gleich auch schon fast bei 15 Minuten und haben noch nicht mal richtig angefangen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr schön ist. Und ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt. Größtenteils auch wirklich alle Leute oder fast alle, alle wäre jetzt auch gelogen, die man so anfragt, ob sie mit einem was aufnehmen, entpuppen sich meistens als sehr nette, umgängliche Menschen. Wo man ja vielleicht eine gewisse Scheu hat, so Leute anzuschreiben, so nach dem Motto, ja, na, kommst du da um die Ecke mit deinen, weiß ich nicht, wie vielen Hörern im Monat und fragst, hast du Lust, mir mal was zu erzählen? Aber die meisten sind da wirklich sehr aufgeschlossen. Ja. Was habe ich sonst noch so erlebt? Ja, der ein oder andere weiß es. Ich habe letztes Jahr geheiratet, zum zweiten Mal. Ich habe mal gelernt, einmal ist zum Üben.
Das kann ich bestätigen, ja.
Okay.
Frei nach dem Motto, die Ehe ist ein Versprechen, aber einmal wird man sich ja wohl versprechen dürfen.
Eieiei, das sind aber weise Weisheiten hier wieder. Ja, das sind so die Dinge, die einem, glaube ich, spontan einfallen. Konzerte, haben wir gesagt. Und wenn du jetzt auf 2024 zurückblickst, Mike, fangen wir mal mit den schlechten Dingen an. Gibt es irgendein Konzert, wo du dich so dran erinnerst, wo du sagst, boah, das war jetzt aber gar nicht so gut oder da wünschte ich, ich wäre nicht dabei gewesen?
Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar haben auf dem Rockhearts Festival Gutalax gespielt.
Das klingt wie was zum Abführen.
Es klingt nicht nur so, es klingt auch so.
Okay.
Also ganz ehrlich, nein. Nein und nochmal nein.
Das musst du jetzt aber mal näher ausführen.
Es ist, ich weiß nicht, ob man das noch Grindcore nennen kann. Es ist keine, also ja, es ist bestimmt Kunst und wenn ich es schaffe, mehrere tausend Leute morgens vor die Bühne zu bringen, die das Ganze dann in ein kleines Schlachtfeld verwandeln, hat das bestimmt irgendwo seine Berechtigung, aber ich wäre bestimmt nicht da gewesen, wenn ich nicht an der Bühne daneben auf Hammer King Mars, glaube ich, gewartet hätte. Ganz ehrlich, das war so musikalisch, glaube ich, das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Und ich habe schon eine Menge gehört. Aber das, nee, also auch aus journalistischer Neugier oder sowas, nee, danke. Also googelt's einfach mal, guckt euch da mal was an, hört euch mal was an. Ja, es hat einen gewissen Unterhaltungswert, aber musikalisch ist das wirklich irgendwie extremster Grindcore, wogegen Napalm Death wie pur klingen.
Pur. Quote. Da muss auch einmal in jeder Folge irgendwo gedroppt werden.
Natürlich.
Für die große Sonderfolge, die irgendwann dann noch kommt. Guilty Pleasure und Jugendsünde oder so nennen wir die dann.
Ich hatte übrigens gedacht, wir schwenken von pur auf Matthias Reim um.
Ja, das ist ja schon fast rockig, weil ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, Matthias Reim hatte ja den Song Verdammt, ich lieb dich geschrieben und wollte ja eigentlich den verkaufen und man hat ihm dann gesagt, nee, also das ist ja viel zu rockig, also nee, sowas machen wir nicht. Und dann hat er es einfach selbst gemacht, ne?
Und hatte tatsächlich als Musiker in seiner ersten Band so einiges aus dem Bereich Rock und Metal dabei, die ihn begleitet haben. Also der Schlagzeuger war bei... Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Aber der war auf jeden Fall auch bei der Melodic Rock Band.
Ich dachte jetzt Cannibal Corpse.
Das wäre noch lustig gewesen, aber nee, aber vielleicht komme ich gleich noch drauf, dann erwähne ich es nochmal, aber egal, lass uns nochmal zu Konzerten zurückkommen. Was war denn dein miesestes Konzert 2024?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich weiß, im letzten Jahr ist es mir live gefallen, leicht gefallen, ein Live-Lowlight zu erwähnen. Da waren es Scarlet Dawn, wenn ich mich nicht völlig irre. Mein Gott, Wortfindungsprobleme heute. Aber also ich war im zurückliegenden Jahr auch auf sehr vielen Konzerten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich irgendwo mal gestanden hätte und wirklich so völlig gedacht hätte, oh, das geht gar nicht. Weil, also vielleicht, weil ich sehr selektiv gerade was Festivals angeht, dann unterwegs bin. Also wenn ich weiß, da spielt was, was sowieso nicht meine Baustelle ist, gucke ich mir das gar nicht erst unbedingt an. Und bei den meisten Konzerten, wo ich war, waren die Packages doch eigentlich immer so, dass es gut zusammengepasst hat. Und da muss man ja auch mal klar sagen, das war früher keine Selbstverständlichkeit. Ne? Also wenn du auf ein Metal-Konzert gegangen bist, konnte es mal sein, dass der Headliner Melodic Metal wie Stratovarius gemacht hat und die Vorband war dann irgendwie Death Metal, ne? Wo man dann auch so dachte, also weil es wahrscheinlich Label-Kollegen waren oder sonst was, ne? Wo man dann wirklich schon da stand und sich dachte, das ist nicht so ganz die gute Mischung. Also sowas, meine ich zumindest, kommt heutzutage wesentlich seltener vor, weil man ja auch sehr oft so Double-Headliner-Tourneen mittlerweile fährt, wo dann beide Bands irgendwie 70 Minuten oder so spielen. Und da würde jetzt ja nicht Sinn ergeben, eine 70 Minuten Cannibal Corpse und danach 70 Minuten Heat, ne, Oma? Also stelle ich mir auf jeden Fall so vom Klientel etwas schwierig vor, da die Schnittmenge zu finden.
Genau, das ist einfach so. Also die Konzerte, die ich dieses Jahr besucht habe, passten alle immer wunderbar zusammen. Also da hat man, ja, wenn's mehr Heavy Metal war, dann passte das einfach. Symphonische Bands haben zusammengespielt. Also man hatte da schon die Packages zielgruppenorientiert zusammengestellt.
Ja, das ist, glaube ich, sehr schön zusammengefasst.
Aber halt auch eben, wenn ich 40, 50 Euro für ein Konzert ausgebe, dann würde ich mich auch freuen, wenn mir alle drei oder vier Bands, die da spielen, gefallen und ich nicht bei zweien, in kleinen Clubs nach draußen gehe, ist immer schwierig, aber denke, hoffentlich ist bald vorbei, sondern dann möchte ich eigentlich gerne alles genießen. Bei einem Festival ist das was anderes, da sollte das bunt gemischt sein. Das finde ich dann auch in Ordnung. Da kann man sich auch mal was anhören, was man normalerweise vielleicht nicht mitnehmen würde. Aber wenn ich auf ein Konzert gehe, finde ich es halt schon schön, wenn das so ungefähr grob zumindest die gleiche Richtung ist und man sich Vorband und, keine Ahnung, Double Headliner oder zweite Vorband wirklich alle angucken kann und auch abfeiern kann.
Und das macht man heutzutage ja auch wirklich so. Womit wir dann jetzt ja direkt zum nächsten Thema kommen können, nämlich, wenn du ein Live-Low-Light hattest, ein schönes Wort zum Aussprechen, ne? Live-Low-Light, hast du ja bestimmt auch mindestens ein Live-Highlight.
Oh ja, auf jeden Fall. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war das Konzert von den Warkings mit Hammerking im Vorprogramm. Und ich meine, Winterstorm waren da noch dabei, mit einem Aushilfssänger leider. Das war fantastisch. Dann sehr gut waren Visigoth mit Next Cemetery im Vorprogramm.
Das klingt in der Tat sehr gut. Auch stilistisch sehr gut zusammenpassend.
Auf jeden Fall. Also Next Cemetery hat der gute Stefan kennengelernt, weil ich ihn halt nach Oberhausen mit auf das Scanner- und Ravenstein-Release-Konzert geschleift habe, wo die lieben Kollegen von Next Cemetery die Vorgruppe waren. Und die fand er so genial, dass er, ohne mich zu fragen, Karten für Next Cemetery im Turok gekauft habe, wo ich mir gesagt habe, ich sag, die spielen aber da auch wieder als Vorgruppe. Da ist Headliner Visigoth. Und so, da muss ich mir die auch mal anhören. Vielleicht sind die ja auch gut.
Passt aber ganz gut zusammen.
Und er die halt auch genial fand. Das sind halt also Momente, da war es halt wirklich auch nur zwei Bands, ohne dritte, vierte Vorband. Ganz klassisches Konzert, ohne viel Firlefanz, einfach geil. Was auch noch viel Spaß gemacht hat, waren Serenity und Temperance. Temperance mit der berühmten, ausgefallenen Gitarre und einem Marco Pastorini, der im Gegensatz zu anderen Musikern das sehr souverän und mit viel Humor überspielt hat.
Ja, mit dem Dauergrinsen im Gesicht, das ist echt ein Phänomen.
Das er ja eigentlich immer hat, aber das wirklich mit so viel Spaß und ja, einfach so Entspanntheit genommen hat. Wir spielen jetzt hier einfach weiter und irgendwann hört man meine Gitarre schon wieder. Es war einfach, war schön und bis am Jahresende hatten wir dann noch Iron Savior und Mystic Prophecy. Auch ein schönes Paket mit Generation Steel im Vorprogramm, also auch viermal schöner deutscher Heavy Metal. Hätte man irgendwie auch unter Teutonic Metal Night laufen lassen können oder so. War auch total stark. Ja, und die Erwähnung muss ich hier auch nochmal machen. Den Schlagzeuger, den ich dieses Jahr am meisten live gehört habe, ist der gute Hanno Kerstan, der mir nämlich dreimal mit Mystic Prophecy über die Füße gelaufen ist, einmal mit Ravenstein und mindestens zweimal im Turok im Publikum war. Also ich habe tatsächlich keinen anderen Schlagzeuger dieses Jahr so oft live gehört.
Der Hanno, ja. Gibt's auch eine Folge mit, müsste Nummer 32 gewesen sein.
Eine sehr witzige Folge.
Mega. Ich weiß, die Folge beginnt damit, dass wir erstmal über die Metal-Kreuzfahrt quatschen, auf der er dann gerade mit Mystic Prophecy unterwegs war. Eine ganz schön flockige, lockere Folge. Habe ich mich sehr gern dran erinnert.
Ja, auch ein unglaublich sympathischer Mensch, wenn man ihn trifft.
Ja, und Hanno ist auch genauso einer, wo ich so dachte, ach komm, den hast du als Freund jetzt auf Insta, den fragst du einfach mal. Und er so, ja klar, aber ich muss erst noch auf Metal-Kreuzfahrt fahren, dann können wir das machen. Ich so, okay, läuft, ja, alles gut. Grüße gehen raus, falls er das hören sollte. Ich muss hier mal wieder jetzt ein bisschen überlegen, weil ich habe ja auch gesagt, ähnlich wie du, ich habe sehr viele Konzerte besucht und ich habe ja schon gesagt, es gibt nichts, wo ich wirklich denke, es war grottenschlecht. Es gibt viele Dinge, wo ich denke, sie waren fantastisch, aber was mir wirklich so am meisten in Erinnerung geblieben ist oder wo ich sehr bewusst gemerkt habe, dass das ein besonderer Moment ist, das waren die Scorpions auf Wacken in diesem Jahr. Und auch wenn es mir selbst sehr leid tut, ich glaube, das wird eine der letzten Gelegenheiten gewesen sein, dass man die Scorpions überhaupt noch live sehen kann. Ich meine, man muss sich keiner Illusion hingeben. Klaus Meine ist Jahrgang 48, wenn ich mich nicht irre. Also der ist so ungefähr so alt wie meine Mutter. Und wenn ich mir vorstelle, meine Mutter wird auf der Bühne stehen in Wacken und dann noch was darbieten, ist das schon eine interessante Vorstellung. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also Klaus Meine wirkte krank. Ich würde denken, er hat sowas wie Parkinson, auch wenn ich nirgendwo etwas darüber gefunden habe. Aber du hast trotzdem gemerkt, es ist was Besonderes. Also diese Band ist, das muss man sich ja allein vorstellen, die Scorpions gibt es seit über 50 Jahren. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und diese Band steht noch auf der Bühne. Ja klar, die sind älter geworden. Aber es hat mich wirklich, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, sehr bewegt, dass ich diese Gelegenheit nochmal überhaupt wahrnehmen konnte. Weil das ist dann nachher so auch ein schöner Zirkelschluss, wenn wir zu Enttäuschungen des Jahres kommen. Also jetzt nicht Live-Enttäuschung, sondern allgemeinen Enttäuschung. Darum denke ich, die Scorpions auf Wacken war für mich ein sehr besonderer und sicherlich auch irgendwie emotionaler Moment. Und da werde ich mich sehr gerne immer dran erinnern, auch wenn die Show vielleicht nicht hundertprozentig perfekt war, aber letzten Endes ist das live und also mir ist lieber, es ist live und du merkst, dass vielleicht nicht alles richtig funktioniert, als alles wirkt absolut perfekt und du fragst dich, spielen die eigentlich gerade echt? Kommt ja auch oft genug vor, ne? Insofern, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Das klingt gut. Also gerade Scorpions ist halt auch so eine Band, die mich ja von klein auf begleitet irgendwo. Weil mein Bruder die viel gehört hat, also so seit Mitte der 80er, sind die irgendwie ein beständiger Wegbegleiter und ja, ich war jetzt nie der Riesenfan, aber habe den Weg trotzdem verfolgt und ja klar, das ist eine Band, da merkt man wirklich, die stehen im Spätherbst ihrer, ihrer Bühnenexistenz oder ihrer Bandexistenz, wie ja viele andere auch, also wir werden mit Sicherheit das Abtreten vieler großer Bands noch erleben.
Oh ja.
Also, ich bin gespannt, wohin sich das alles entwickelt. Wobei ich mir da um die Szene allgemein tatsächlich keine großen Sorgen mache.
Nee, Nachwuchs gibt es auf jeden Fall.
Genau.
Das kann uns ja mal direkt zu unserem nächsten Punkt bringen, denn wir haben gesagt, wir möchten auch über Newcomer oder absolute Neuentdeckungen sprechen. Hast du einen Newcomer oder hast du eine Neuentdeckung oder vielleicht auch eine absolute Wiederentdeckung auf der Agenda?
Sowohl als auch. Also als Newcomer habe ich mir aufgeschrieben, das Album von Timeless Fairy Tale fand ich super. Mhm. Da ist der erste Sänger von Royal Hunt, bevor DC Cooper dann dazu gekommen ist, dabei, dessen Namen ich mir jetzt hier witzigerweise gar nicht aufgeschrieben habe.
Der muss ja auch schon steinalt
sein,
oder?
Clever von mir. Ja, mit Sicherheit auch so um die 50.
Ja, mindestens.
Ja, ja, klar. Und als Gitarrist Luca Seltino, der bei der Band Stamina spielt, ist da als Gitarrist involviert. Die machen schönen neoklassischen Power Metal. Lohnt sich, einfach mal reinhören. Sind jetzt keine Newcomer in dem Sinne, aber als Band halt neu. Dann hat mir das Debütalbum von Aeon Guts ziemlich gut gefallen. Mhm. Und ein Projekt, nämlich Aries Descendant. Da ist der gute Jonah Weingarten, Keyboarder unter anderem bei Pyramaze, mit Niklas Sonne als Sänger, Gitarrist und keine Ahnung, was er nicht noch alles macht. Haben da ein total schönes, ja, Epic-Bombast-Metal-Album aufgenommen. Muss man mögen, aber ich finde es einfach super gelungen. Also wer so Musik in Richtung Pyramaze grob mag, also so ein bisschen episch, viel Keyboards, orchestriert, trotzdem mit ordentlich Power und einem kraftvollen Sänger, kann da mal reinhören. Das sind so meine drei Newcomer-Tipps aus 2024. Und neu beziehungsweise Wiederentdeckung war tatsächlich die Band Paragon. Die irgendwie immer so durch meine Welt geschwirrt sind und hier und da mal auch mit einem Song, ja, den ich halt kannte, aber ich habe mir irgendwie nie ein Album von denen gekauft. Ich bin irgendwie, sind die immer so an mir vorbeigeflogen, warum auch immer. Und jetzt mit dem neuen Album haben sie mich aber gekriegt und jetzt muss so nach und nach der Backkatalog her. Also ich arbeite mich da gerade rückwärts durch die Diskografie.
Ja, ich habe keinen Newcomer in dem Sinne, aber ich habe eine Band, die es beinahe in meine Top 5 geschafft hätte. Sie hat sich da einen harten Battle mit einer anderen Band geliefert. Eine Band, die es auch schon länger gibt und das ist Thornbridge. Ich kannte die Band vom Namen auf jeden Fall schon länger, weil sie auch irgendwann mal vor der Corona-Pandemie ein Soundtrack zu einem Hörspiel gemacht haben. Daher kannte ich exakt einen Song dieser Band und wusste ja, okay, das ist so Blind Guardian, Schrägstrich Orden Ogern, Schrägstrich Running Wild mäßige Musik. Und als dann es hieß, es gibt ein neues Album, habe ich es mir gekauft. Und es ist für mich im März müsste es gewesen sein, mein Album des Monats März gewesen. Und ich habe es, glaube ich, auch in der Folge damals schon genauso gesagt. Ich bin nach Hause gekommen, hab das Album dann angemacht und egal, welcher Song als nächstes lief, ich habe einfach nur hier im Raum gestanden, ich habe irgendwie hier aufgeräumt oder Sport gemacht, ich weiß es nicht mehr genau. Und bei jedem Song wurde mein Grinsen im Gesicht so breiter, so, das ist schön, das magst du. Und es war bei diesem Album wirklich sehr, sehr nachhaltig. Es ist ein sehr schönes Album, Daydream Illusion heißt es. Und ich habe mich dann auch nochmal durch ältere Songs gehört, also es ist ja erst das dritte Album der Band und habe auch da gemerkt, meine Güte, da schlummern aber schon ein paar echte Kracher, so Blow Up the Gates of Hell zum Beispiel. Total komischer Titel eigentlich, aber super Song. Ja, und das ist so meine, ja, Wiederentdeckung ist es ja eigentlich gar nicht, wirklich eine Neuentdeckung einer schon älteren Band, die aber doch sehr nachhaltig war. Also das hat mich schon schwer beeindruckt, das hat mir sehr viel Freude bereitet in diesem Jahr. Und wie gesagt, es hätte es beinahe in die Top 5 geschafft.
Das ist tatsächlich auch ein Album, was ich sehr, sehr toll fand. Übrigens auch eins meiner ersten Interviews für PowerMetal.de mit dem guten Mo.
Mo, genau. Ich erinnere Mo. Mich. Er hat mir irgendwie auch erklärt, warum, wo der Name herkommt. Ich habe es nicht verstanden so genau.
Stimmt, du hast auch eine Folge mit ihm gemacht, ne?
Ja.
Und da kannten wir uns noch nicht. Und da habe ich schon gedacht, hat der die Fragen aus meinem Interview geklaut? Weil wir haben so viel ähnliche oder fast gleiche Fragen gestellt, was aber nicht sein konnte, weil mein Interview war veröffentlicht ungefähr parallel, als du die Folge rausgebracht hast.
Das kann sein.
Genau. Ja, ja, genau.
Und ich weiß, du hast mich das gefragt, ich habe das Interview gelesen, habe auch gedacht, okay.
Und den gleichen Effekt hatten wir ja neulich wieder mit Markus Pfeffer.
Ja.
Gedacht, hallo? Aber wir sprechen uns da wirklich nicht ab.
Nee, das ist so. Die Daydream Illusion, genau.
Wirklich schönes Album.
Würde ich auch nach wie vor so sehen.
Ja, fehlt allerdings tatsächlich in meiner Top 10. Aber da fehlt doch noch ganz vieles andere.
Ja, ist ja auch immer alles sehr schwierig und oftmals ist das ja stimmungsabhängig. Ne? Es kann ja irgendwas sein, was einen im März, April, Mai total gut abgeholt hat und jetzt ist irgendwie dunkle Jahreszeit und man denkt sich, ach nee, das spricht mich gerade überhaupt nicht an. Also kann ja sein.
Das habe ich eigentlich weniger, nö.
Ich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so sein kann. Also es gibt ja auch immer Sommerhits, ne? Also in Chartdimension jetzt. Metal-Sommerhits gibt es, glaube ich, nicht in dem Sinne.
Was mir tatsächlich passiert ist, ich habe mir Alben aufgeschrieben für meine Top 10, wo ich dann noch plötzlich gemerkt habe, hey, die sind aus 2023. Oh, die sind gar nicht aus diesem Jahr. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe.
Genau. Und auf Platz 1, Iron Maiden mit Senjutsu. Moment mal.
Das wäre passiert, wenn das Album dieses Jahr erschienen wäre.
Nachvollziehbar. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch für spannende Fragen uns auf dem Zettel aufgeschrieben? Ich glaube, wir haben noch sowas wie Highlights des Jahres oder Enttäuschung des Jahres. Nicht bezogen auf Live-Ereignisse. Und wie üblich hätte ich gesagt, lass uns mal hinten anfangen. Was war eine Nachricht in Bezug auf Musik oder in Bezug auf Metal, die dich enttäuscht hat oder die dich traurig gestimmt hat?
Ich versuche da mittlerweile ein bisschen wegzukommen, mich von irgendwelchen Dingen runterziehen zu lassen, wie Sänger ist bei XY ausgestiegen, wo ich früher immer dachte, boah, was eine Scheiße.
Ja gut, ne? Wenn man sich da jedes Mal aufregen würde, käme man ja gar nicht mehr raus.
Deswegen versuche ich da eigentlich auch immer recht entspannt mit umzugehen. Wo ich ein kleines Tränchen verdrückt habe, ist natürlich, dass Nico McBrain bei Iron Maiden ausgestiegen ist.
Exakt.
Was aber irgendwo zu erwarten war, wenn man mal ehrlich ist, der Mann ist jetzt 71, 70?
Ich glaube, 72. Er ist der also Älteste, ne? Aus dem
auf jeden Fall hat er die 7 vorne stehen. Dann hat er einen Schlaganfall gehabt, hat trotzdem die Tournee noch mitgespielt. Und dass man da irgendwann mal sagt, so hör mal, liebe Leute, und er ist ja nun mal auch Schlagzeuger, ne? Ist ja jetzt nicht, ja, dass er keine Ahnung was bei der Band macht. Das ist, glaube ich, in einer Metalband mit der anstrengendste Job, den man haben kann. Und da habe ich schon ein bisschen gedacht, so, puh, du warst länger in der Band, als ich Maiden höre. 42 Jahre dabei, glaube ich.
Er ist 83 eingestiegen. Oder war es schon 82? Also auf jeden Fall auf Peace of Mind hat er das erste Mal gespielt. Genau, ob er jetzt 82 oder 83 eingestiegen ist, würde ich nicht beschwören.
Also ich meine, ich habe irgendwo gelesen, 42 Jahre war er dabei oder hat Bruce auf der Bühne gesagt. Ja, ich gönne ihm seinen Ruhestand und bin mal gespannt, wie sich Maiden mit dem neuen Schlagzeuger entwickeln. Ja. Ob das jetzt ein reiner Live-Schlagzeuger bleibt oder ob man da auch mal ein Studioalbum mithören wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja. Mhm. Vielleicht ist ja auch schon eins aufgenommen. Bei Maiden weiß man das ja nie, was da so alles in den
Tresoren und Schränken
rumliegt. Genau, also das habe ich mal spaßeshalber zu einem Freund von mir gesagt. Die haben bestimmt schon die nächsten 10 Alben aufgenommen, dass bis 2062 oder 2066 immer Maiden-Alben erscheinen können. Alle 3 Jahre. Wer weiß? Nein. Deswegen sagt Steve Harris ja auch, wir arbeiten nicht an neuem Material.
Wir sind schon fertig.
Weil es vielleicht schon fertig ist. Bei denen weiß man nie. Also Senjutsu lag ja auch 2 Jahre lang fertig rum. Also
genau. Aber da ja auch der Pandemie geschuldet.
Natürlich. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber das ist auch genau mein Punkt, den ich ansprechen wollte. Und darum ist es halt dieser Zirkelschluss zu Klaus Meine auf der Bühne, dem du halt angesehen hast. Dem geht es nicht mehr gut. Und Nico hat man es ja auch Gerücht zufolge manchmal live angehört, dass er nicht mehr genau die Leistung abrufen kann. Und also es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich enttäuscht in dem Sinne wäre. Der Mann hat seinen Ruhestand auf jeden Fall verdient. Aber es ist so der Punkt, wo man ja doch merkt, alles wird irgendwann mal vorbei sein. Aber ganz im Ernst, dann finde ich es besser, wenn jemand sagt, okay, ich kann das nicht mehr, ich setze mich zur Ruhe, als dass man sich den guten Robbie von Judas Priest angucken muss oder darf, der sich an Bühnenelementen festhalten muss, um die letzten 2 Songs noch zu singen. Ich weiß, das klingt jetzt hart. Das war 2022 aber so. Ich weiß nicht, ob er auf der letzten Tour jetzt besser drauf war. Aber das sind Dinge, wo ich denke, man sagt ja so schön, don't meet your heroes. Ne? Und wenn ich mir dann Helden meiner Kindheit oder Jugend angucken muss und du merkst, also dann sollen sie doch lieber in Würde abtreten. Und das hat Nico, glaube ich, getan.
Ja, also auf dem Rockharz war Rob deutlich fitter als vorher. Also ich glaube, er hat da irgendwie nochmal so einen, irgendwie einen Energieschub oder keine Ahnung, ob da irgendein Physiotherapeut was tun konnte. Natürlich merkt man ihm sein Alter an. Also logisch, ne? Auch am Gesang merkt man es hier und da, aber also ganz ehrlich, wenn ich in dem Alter noch gerne, also
ja, auf jeden Fall.
Problem.
Also wenn es auf dieser Tour besser war, ist das ja schön, aber es war wirklich 22, es hat mir schon ein bisschen wehgetan zu sehen, wie dieser Mann da steht, auch allein in dieser Montur, wo du ja denkst, das muss doch irre anstrengend sein und dann lass es doch, dann geh doch einfach in Jeans und Shirt auf die Bühne.
Ja, also da gab es ja schon auch ein paar Live-Videos, wo man echt gedacht hat, ja. So, und die sind jetzt schon 15 Jahre alt zum Teil.
Ich weiß.
Also wo er damit mit Krückstock über die Bühne humpelt und beim Singen wirklich angestrengt auf den Teleprompter guckt. Eieiei. Das sind natürlich so Sachen, wo man dann, aber andererseits, es scheint ihm noch Spaß zu machen, also.
Also ich glaube nicht, dass er bei den letzten beiden Songs 2022 in Wacken Spaß hatte. Das würde ich jetzt mal unterstellen. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Und wir möchten jetzt ja auch nicht hier über den guten Robbie ablästern. Darum lass uns mal lieber zu erfreulichen Dingen kommen in diesem Jahr. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir uns da jetzt auch wieder doppeln bei etwas, was dich erfreut hat in diesem Jahr. Obwohl vielleicht ist es auch der Ausblick aufs nächste Jahr oder dieses aktuelle Jahr.
Was mich in diesem Jahr speziell erfreut hat. Da habe ich jetzt gar nicht so was Spezielles, glaube ich.
Ja, oh, okay.
Ich fand das ganze Jahr, wie gesagt, recht gelungen. So für mich gesehen, wie gesagt, privat, beruflich, Musik, alles im Döschen, alles in Ordnung. Von daher, also ich wüsste jetzt nicht. Also klar, die Ankündigung von einem neuen Halloween-Album, das ist immer was Geniales. Ne?
Ich hätte jetzt ernsthaft an was anderes gedacht.
Dann sag mal, vielleicht habe ich es gerade einfach nur nicht auf dem Schirm.
Ja, es ist halt so eine Kombination aus etwas Positives, was 2024 verkündet worden ist, was 2025 passieren wird.
Neuwahlen?
Nee, keine Politik an dieser Stelle.
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Ich habe eher an eine Tourankündigung von Savatage gedacht, die 2025 real wird.
Ach so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Und ich habe mir selten so schnell nach bekannt werden eines Tourdatums eine Karte gekauft, ohne überhaupt darauf zu achten, was ist es für ein Wochentag, bin ich da eventuell im Urlaub, ist da irgendwas beruflich, scheiß drauf.
Ich glaube, es ist ein Samstag, ne? Insofern, oder war es der Freitag?
Ich meine, es ist ein Freitag, aber ist auch egal, was für ein Tag es ist, ich werde da sein.
Also das ist für mich der Doppelpack aus etwas, was 2024 angekündigt worden ist, was 2025 passiert und es ist ein Doppelpaket bei mir und das Bekloppte ist, es findet auch noch dann, zumindest für mich, an aufeinanderfolgenden Tagen statt, denn nicht nur das Savatage nach, Leute, entschuldigt, wenn ich es gerade nicht präsent habe, wie lange es her ist, ihr könnt die Savatage-Kaffeeklatsch-Folge hören, da haben wir es sehr genau aufgedröselt, 2015, ne, war der Wackenauftritt.
2015 war der Wackenauftritt und davor ja schon lange nichts mehr gewesen, ja.
Also 10 Jahre locker mal hat man von Savatage in dieser Form nichts wirklich gehört. Das war eine Sache und 2 oder 3, lass mich nicht lügen, vielleicht auch 5 Tage danach, poppte irgendwie diese Meldung auf, oh, King Diamond geht auf Tour. Ist bitte was? Und es ist kein Scheiß, das King Diamond Konzert ist, glaube ich, am Tag vor dem Savatage Konzert. Also kann man sich quasi in der Turbinenhalle in Oberhausen hier ja vielleicht das Bed and Breakfast nebenan kurz einquartieren. Obwohl von Moers nach Oberhausen ist es auch nicht so weit. Das waren wirklich 2 Dinge, wo wirklich nochmal so Erinnerung an selige Kindheits-Jugendtage aufkam, weil das beides Bands und oder Künstler sind, die mich in einer gewissen Zeit meines Lebens sehr geprägt haben und die ich auch heute noch immer gerne höre. Es gibt Mercyful Fate und King Diamond Alben, die kann ich so wie Savatage Alben auswendig mitsingen, stellenweise so ähnlich wie bei Dream Theater inklusive der Solo-Passagen auf der Gitarre. Und das war wirklich so King Diamond, ey, wow, ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist das letzte Album her? 15 Jahre? Oder noch länger? 2009 oder ist das noch länger her?
Das kann ich dir nicht sagen, weil King Diamond tatsächlich, ja, vielleicht wird es meine Wiederentdeckung für das Jahr 2025, ich weiß es nicht. Aber mit King Diamond konnte ich noch nie besonders viel anfangen. Was noch nicht mal unbedingt so sehr an seiner Stimme liegt, auch eigentlich nicht an der Musik, weil die ist ja eigentlich total genial. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er so ein bisschen dieses Satanismus sehr, sehr ernst nimmt, dass mir das irgendwo so ein bisschen immer sauer aufgestoßen ist und ich mir gedacht habe so, nee, brauchst du nicht. Ich weiß es nicht.
Ja gut, aber er macht das jetzt ja nicht wie Striper oder so, ne, dass er irgendwie Satanismus in dem Sinne predigt. Das ist ja, also er nutzt es ja für seine Art von Bühnenshow letzten Endes.
Wobei ich da die Bühnenshow und den guten King Bendix
Petersen, ja.
Auch nochmal trennen möchte. Also ich habe viele Interviews mit dem Mann gelesen, wo eben auch über sein ja, Glauben gesprochen wird. Er ist mit Sicherheit ein wahnsinnig interessanter Mensch, mit dem ich mich darüber gerne mal unterhalten möchte. Aber da waren halt auch Sachen bei, die mich nie dazu gebracht haben, mich wirklich mit dieser Musik und dem Ganzen auseinanderzusetzen, weil es da tatsächlich für mich irgendwie schwierig ist, Kunst und Künstler in dem Moment zu trennen. Mir ist es eigentlich, also ich weiß nicht, warum das bei King Diamond so schwierig ist für mich. War es aber irgendwie von Jugend an. Also ein ähnliches Problem hatte ich vielleicht auch ein bisschen bei Slayer.
Aha, okay. Gut, Slayer, ja. Geht's bei Slayer wirklich um Satanismus im eigentlichen Sinne? Bei Slayer hätte ich gedacht, ist es ja eher wirklich Provokation, oder?
Natürlich. Das ist ja sowieso immer die Frage, inwieweit ist das Provokation oder nicht. Aber gerade beim King ist es halt eben doch ernst gemeint. Aber er macht es auf eine Art und Weise, die ich nachvollziehen kann. Aber trotzdem hat mich dieses Gesamtpaket, Horrorbühnenshow, die Person King Diamond mit der Musik zusammen nie gecatcht.
Ja.
Obwohl ich ihn sogar schon live gesehen habe am Rock Hard Festival und ich glaube auf dem Rock Harz nächstes Jahr auch wieder sehen werde.
Das kann sehr gut sein. Also er spielt auch auf Wacken auf jeden Fall.
Ja, also ich meine auch im Harz ist er auch.
Würde passen, ja.
Ja, also von daher, ich gucke ihn mir auch an, so ist es nicht. Also wie gesagt, vielleicht entdecke ich ihn ja für mich, vielleicht macht es ja mit über 50 endlich mal Klick.
Ja, könnte passieren.
Wer weiß. Also möglich ist alles.
Also mich hat es schon immer einfach erreicht, weil ich genau diese, also ich weiß, was du meinst, King Diamond glaubt an bestimmte Dinge. Und für ihn ist das auch kein Show-Element. Er glaubt gewisse Dinge. Er glaubt auch fest an übernatürliche Dinge. Oder er kann sich in Interviews verdammt glaubhaft verstellen. Also für ihn gibt es gewisse Dinge.
Richtig. Also das ist einfach so. Der glaubt an Geister, der glaubt ja an die Zwischenwelt und das fließt halt auch alles in seine Kompositionen, in seine Bühnenshow und so weiter ein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er das so ja wirklich super darstellen kann.
Gut sein, weil es für ihn halt keine Show ist, sondern genau. So ist er ein genau. Stück weit auch.
Genau, weil das für ihn nicht einfach wie bei Alice Cooper eine Horrorshow ist, sondern ein Teil von ihm ist, was er da auf der Bühne verkörpert. Alice Cooper geht von der Bühne, zieht die Klamotten aus und fährt am nächsten Morgen im Golfcaddy irgendwo ein paar Bälle schlagen. Und ich glaube, der King macht das nicht.
Ja gut, aber Kim Bendix-Petersen wird nicht nach dem Konzert irgendwie in den Keller gehen und ein paar Babys umbringen oder so oder Jungfrauenblut trinken. Also das glaube ich jetzt auch nicht.
Nein.
Ja, aber es ist schon, Alice Cooper ist ganz klar eine Kunstfigur.
Aber wie gesagt, fragt mich jetzt bitte nicht, warum mir seit Mitte der 80er, seitdem ich Metal höre, halt King Diamond und Mercyful Fate mich einfach nie erreicht haben. Also gerade in den Anfangszeiten hat ein großer Bericht in irgendeiner Musikzeitung gereicht, dass ich losgerannt bin und mir das Album gekauft habe. Siehe Savatage, Queensryche und weiß ich nicht, wie viele andere mir da noch einfallen. Und King Diamond hatte genug große Berichte, aber danach hatte ich nie den Impuls, loszurennen und mir ein Album zu kaufen.
Also mich hat es einfach schon immer angesprochen durch dieses ganze Gruselgedönse. Und ja, aber ist ja auch egal, darum soll es ja gar nicht mehr gehen.
Genau. Also damit kann ich ja auch nichts anfangen. Also wenn du mich zu einem Horrorfilmabend einladen würdest, würde ich auch sagen so.
Wir gucken, was entspannt ist. Ich würde sagen, wir gucken Human Centipede Teil 2.
Nein.
Deine Reaktion entnehme ich, du weißt nicht, worum es geht.
Doch.
Ernsthaft? Okay.
Doch, also ich kenne sowas schon. Ich gucke es mir nur nicht an.
Kommen wir mal von Horrorfilm und dem König der schwarzen Diamanten zurück zum Jahr 2024. Und haben wir noch was auf der Agenda? Ich glaube sonst gar nicht so sehr, oder? Abgesehen von unseren Top-5-Alben.
Ja, auf was freuen wir uns in 2025? Abgesehen von King Diamond und Savatage.
Ja gut, das habe ich ja schon zum Besten gegeben. Das ist für mich erstmal das, worauf ich mich wirklich freue. Ein Stück weit auch auf Wacken, weil da Guns N' Roses spielen. Und Guns N' Roses waren anno 1993 mein erstes besuchtes Konzert. Da bin ich mal gespannt, wie groß die Desillusionierung da ausfallen wird.
Also ich kenne einen der weltgrößten Guns N' Roses Fans, der sogar seine Katze Axl genannt hat. diese Person hat Guns N' Roses in Gelsenkirchen vor ein oder zwei Jahren gesehen und fand das ganz fürchterlich.
So eine stille Befürchtung habe ich auch, aber ich gehe erstmal unvoreingenommen dran.
Meint vielleicht, also wie gesagt, Guns N' Roses, tolle Band.
Ja.
Ich habe es also geliebt.
Wenn du mich fragst, waren Guns N' Roses auch die letzte echte Rockband.
Auf also jeden Fall.
Inklusive allem, was dazu gehört. Gigantomanie pur, Skandalen. Alles. Also es gab danach, glaube ich, nie wieder eine Band, die sowas vergleichbar durchgezogen hat. So war quasi so die Led Zeppelin ihrer Zeit. Ne? So.
Definitiv, ja. Ich hatte das Kreuzcover bei mir als Poster an der Wand hängen.
Appetite for Destruction.
Ja, genau. Als ich Jugendlicher war. Und ich habe Guns N' Roses relativ früh gehört, weil ich glaube, mein Bruder die CD damals aus Amerika mitgebracht hat, bevor die hier in Deutschland überhaupt großartig bekannt geworden sind. Und deswegen war das gar nicht so neu für mich, was mir dann auf dem Schulhof alle möglichen Leute unter die Nase gehalten haben.
Ja, guck mal hier, heißer Scheiß. Hey,
voll geile Musik. Und ich so, ja, habe ich seit einem halben Jahr. Fandet er neulich noch scheiße. Ist tatsächlich so gewesen. Witzig fand ich dann aber. Die fanden ja dann auch teilweise im normalen Fernsehen irgendwo statt, wo dann mal darüber berichtet wurde, was diese Band denn da gerade alles reißt oder auch abreißt. Und ich glaube, ich war so mit Sicherheit schon 17 oder so, als meine Mutter dann irgendwann mal zu mir kam und sagte, hör mal, du hörst da ja diese Band, von der du da das Poster an der Wand hast. Und die nehmen ja ganz doll Drogen und trinken auch ganz viel Alkohol und so. Ich dachte, meine Mutter, ich sag, was möchtest du jetzt von mir? Ja, müssten wir da über irgendwas reden? Ich sag, Mama, nein. Also das fand ich schon recht witzig damals. Guns N' Roses.
Dazu habe ich noch einen Witz.
Bitte.
Mutter und Tochter unterhalten sich. Tochter sagt, Mama, Guns N' Roses spielen nächste Woche hier im Ort. Ich will dahin. Axl Rose ist so süß. Darauf sagt die Mutter, Kind, Axl Rose könnte dein Vater sein. Ach Mama, Alter, spielt doch keine Rolle. So habe ich das nicht gemeint.
Den kenne ich auch mit dem Postboten.
Aber immer wieder gut, ne?
Immer wieder gut. Was freue ich mich in 2025 live-technisch? Ich war ja das wir nehmen in 2025 auf, also was letztes Jahr, auf dem Rock Hearts 2024. Mhm. Mich von meinem Kumpel Stefan dazu breitschlagen lassen, dass wir da zusammen hinfahren. Das war sein erstes Metal-Festival. Ja, es war sein erstes Metal-Festival und das hat ihn so sehr begeistert, dass er unbedingt wieder hin wollte. Ich habe aber gesagt, ich weiß noch nicht so genau und ich überlege mir das nochmal. Er hat sich also sofort die Karte gekauft und ich habe noch gedacht, komm, da hast du noch ein paar Wochen Zeit, das kannst du dir noch überlegen. Ausverkauft. Das Rock Hearts war eher ausverkauft als Wacken.
Ja gut, hier. Da gibt es ja auch weniger Karten.
Genau, Herr Mittelmarkus. auf jeden Fall stand ich dann da und hatte keine Karte. Hab dann versucht, noch eine Karte zu kaufen, als es nochmal diese Rückläufer zu kaufen gab, diese 1500 Karten knapp, die dann innerhalb von Minuten weg waren. Ich hatte dreimal Karten im Warenkorb. Ihre Karten sind die nächsten 5 Minuten für Sie reserviert. Klickst doch weiter, Ihr Warenkorb ist leer. So.
Klassiker.
Genau, hab dann 20 Minuten später, als dann alle Karten weg waren, frustriert aufgegeben, hab halt gesagt, scheiße, dann fährst du halt nicht mit. Selber schuld, bist du auch doof, hab mich damit abgefunden. Das Rock Hearts 2025 findet ohne mich statt.
Oh, aber?
Aber.
Aber.
Kurz vor Weihnachten.
Schwedische Popgruppe.
Richtig. Aha. Norwegische Popgruppe.
Aha.
Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kurz vor Weihnachten sagte meine Frau, du musst dem Stefan unbedingt was zu Weihnachten schenken. Ich so, warum soll ich ihm was zu Weihnachten schenken? Wir schenken uns normalerweise nichts. Wir haben eigentlich Weihnachtsgeschenke. Nein, du musst dem was zu Weihnachten schenken. Ich so, was schenke ich dem denn? Dann fiel mir aber ein, wir sind jetzt gerade umgezogen, dabei hat einer so eine Maiden-Bierflasche, die er als Deko hatte, kaputt geschmissen. Dann habe ich gesagt, okay, dann kriegt er mit zwei verschiedenen Motiven zwei neue Flaschen von mir, die habe ich dann aus meinem Schrank geholt und abgestaubt für ihn. Dann sagt man, nee, du musst dir mal ein richtiges. Gut, dann habe ich ihm zwei CDs gekauft. hab die schön eingepackt, hab das auch alles gemacht. Und ich denke, was will sie denn von mir jetzt? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser komplett verrückte Kerl, den ich unglaublich lieb habe, Stefan, Grüße an dich, gehen raus, hat mir auf verschlungenen Wegen eine Rock Hearts 2025 Karte besorgt.
Respekt.
Die er dann mit meiner Frau zusammen mir zu Weihnachten geschenkt hat. Und ich bin wirklich den gesamten Heiligen Abend wie so ein kleines Springteufelchen durch unsere Wohnung gehopst, weil ich mich da jetzt so sehr drauf freue. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das meinem Chef verkaufe, weil der Termin liegt eigentlich beruflich für mich komplett ungünstig, aber naja, da müssen wir dann aber durch. Und das ist also so meine größte Vorfreude auf 2025. Dazu natürlich wieder das Rock Hard Festival, was jedes Jahr auf dem Programm steht. Und natürlich Halloween an Halloween in Budokan. Ah nee, Bochum heißt das. Ja, das sind so die Dinge, die jetzt gesetzt sind. Und das wird ein schönes Jahr, denke ich. Also es geht eigentlich so weiter, wie 2024 aufgehört hat.
Ja, da gehe ich auch stark von aus. Gibt ja auch schon reichlich Albenankündigungen, auf die man sich freuen kann. Jetzt muss ich gerade mal wieder überlegen. Wenn wir hier aufnehmen, ist es noch angekündigt. Wenn es erscheint, ist es schon erschienen. Die erste Sache ist ja das neue Album von Grave Digger. Am 17. müsste es sein, wo man schon mal sehr gespannt drauf sein kann.
Stimmt. Das kommt raus. Dann kommen neue Alben raus von Brainstorm.
Ja.
Mob Rules werden in diesem Jahr was veröffentlichen nach, ich glaube, 6 oder 7 Jahren Veröffentlichungspause.
Kommt hin.
Fallen Sanctuary wird was Neues rausbringen.
Elven King, um mal was Elven King, aus meiner folkigen Ecke einzubringen.
Oh ja, eine ganz fantastische Band, stimmt, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Reinforcer werden das zweite Album rausbringen. Es kommt was Neues von Terra Atlantica.
Absolver.
Atlantean Codex sind im Studio.
Oh, nach wie viel Jahren? Bei denen gar nicht so viel, ne?
Aber auch fünf. Ja. Wobei man da auch nie weiß, ob das Album tatsächlich das letzte Album ist, weil das entscheiden die auch immer relativ
spontan, ja.
Kurzfristig. Mal sehen, ob wir noch was Neues machen. Also 2025 wird ein genauso spannendes Jahr wie 2024. Und allein aus anderen musikalischen Ecken, Arch Enemy bringen was Neues raus. Keine Ahnung, was da noch alles kommt. Dream Theater, nicht zu vergessen. Die kommt ja auch jetzt schon bald im
Februar.
Februar, genau, Anfang Februar. Also da kommt schon wieder so viel tolle Musik, über die man Podcast-Folgen machen kann. Uns geht der Stoff hier definitiv nicht aus in diesem Jahr.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Ich schaue mal gerade, was ich sonst noch hier auf dem Zettel habe. Warwolf haben wir ganz vergessen natürlich. Majestica, Dynasty, Avantasia.
Ja. Stimmt.
Lordi, Trick or Treat.
Stimmt, die haben auch gerade ein neues Album angekündigt. Also wie gesagt, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil wir haben ja gerade mal Anfang Januar.
Genau. Und es gibt schon Ankündigungen bis Ende April und Ende des Jahres kommt bestimmt ein neues Dominum-Album raus, würde ich sagen.
Das schafft er nicht.
Wir werden sehen.
Nee, das geht gar nicht, weil der Freitag zwischen Silvester und zwischen den Weihnachtstagen und Silvester diesmal nicht existiert. Also entweder bringt er das Ding vor den Feiertagen raus oder erst am ersten Freitag 2026.
Das muss man überraschen.
Genau. Felix sagte schon, scheiße Konzept im Arsch.
Der geheime Masterplan, um irgendwann die Nummer 1 der Media Control Charts zu werden, ja?
Ja, das klappt da dann leider nicht, aber gibt es eigentlich schon Chartpositionen für Dominum für dieses Jahr? Also jetzt, für diese Woche, in der wir aufnehmen?
Gerade überlegen, heute ist der 3.1., heute ist ein Freitag, also müsste es ja Charts geben. Machen wir hier mal live, ne?
Wir googeln mal.
Wir googeln parallel die Charts und währenddessen bereiten wir euch schon mal geistig drauf vor. Unsere Top 5 haben wir gemacht und ganz am Ende dann haben wir noch eine Top 10 quasi mit der Community gemacht. Derweil gucken wir mal nach den Media Control Charts. Die aktuellen Charts. Media Control Charts Alben. Top 100. 3.1.2025. Auf der 1 Thomas Anders und Florian Silbereisen. Auf der 2 Linkin Park. Dominum sind auf der 9. Mit The Dead Don't Die auf der 10 sind Raubein mit Adrenalin. Könnte schlechter ausgegangen sein.
Ja.
Also für das zweite Album, Platz 9 der Charts, kann man, glaube ich, nicht meckern.
Nee, das ist okay.
Und Top 9 bringt uns zu Top 5. Mike, verrat sie uns, deine Top 5 Alben, jetzt nicht in epischer Breite, ein bis zwei Sätze gerne dazu und einer Songempfehlung pro Album gerne.
Nee, ich ratter so relativ fix runter.
Okay.
Wer es ausführlicher haben möchte, kann auch gerne bei powermetal.de mein Jahresrückblick 2024 lesen. Top 5 ist natürlich identisch, logischerweise. Da habe ich mich ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel zu jedem Album ausgelassen. Auf Platz 1 ist Turbo Kill mit Champion. Wie kann ein Album, das Champion heißt, nicht mein Champion sein? Nein, es ist einfach das Album, was mich komplett begeistert hat dieses Jahr, wo ich wirklich beim Ersthören auf dem Fahrrad spontan die Faust in den Sommerhimmel gereckt habe und was mich einfach mit seiner durchweg positiven Energie und auch diesen positiven Texten einfach mitgerissen hat und mir auch tatsächlich ein, zwei Mal, wo ich so ein bisschen so in ein Loch gefallen wäre und gedacht, ach nee, komm, musst du jetzt nicht machen, ach, du musst jetzt nicht zum Camelot-Konzert fahren und die Karte kaufen. Dann auch gesagt, doch, musst du. Und so dieses, mach einfach. Ne? Lass dann, denk nicht zu viel drüber nach, mach einfach.
Ne? Dann solltest du aber niemals als Motivation das zweite Marillion-Album mit dem Titel Fugazi hören. Insider wissen, was der Albumtitel bedeutet.
Übrigens eins meiner liebsten Progressive-Rock-Alben.
Und was der Titel bedeutet, erklären wir euch irgendwann in der Marillion-Sonder-Off-Topic-Special 10-Stunden-Folge oder so.
Sehr gerne.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, genau. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht, der Markus. Zweites Album ist Winterborn mit Break Another Day. Nach 15 Jahren mal wieder ein neues Winterborn-Album. Warum, wieso, weshalb, kann man auch in einem schönen Interview mit Pasi, dem Gitarristen und Bandkopf, nachlesen. Ist eine Band, die so ein bisschen aus dem Sonata Arctica-Umfeld kommt, auch klanglich in die Richtung geht, weniger verspielt, ein bisschen progressiver, andererseits auch straighter ist als Sonata. Also wer diese Art von skandinavischem Power Metal mag, sollte da mal reinhören. Das Album ist bei keinem Label erschienen, kann man aber bei der Band bestellen. Ja, ist einfach eine super Band, die und auch ein Album, was mir viel Spaß gemacht hat zu hören. Ich mag die Band, habe eine besondere Beziehung zum Debütalbum. Das zweite Album hat mich auch nicht enttäuscht und auf das dritte habe ich lange gewartet und bin nicht enttäuscht worden. Geiles Teil, deswegen meine Nummer 2. Auf 3 haben wir Fellowship mit The Skies Above Eternity. Happy, Hippo, Metal, Spark und Hyperdrive steinigen dich für diese Aussage übrigens. Ich weiß nicht, ob du das in der neuen Folge schon gehört hast.
Nee, die habe ich in der Tat noch nicht gehört.
Ja, da kriegst du dein Fett weg, mein Freund. Ja, ja.
Na, Grüße gehen raus natürlich.
Es ist übrigens eine Videofolge, man kann jetzt auch sehen, wie die beiden Kerle aussehen.
Ja, das wusste ich schon vorher.
Das wusste ich nicht, ich war überrascht.
Okay.
Sehr lustige Folge übrigens auch, aber eben, Fellowship, ganz toll. Habe ich mich schon episch drüber ausgelassen in einer der letzten Folgen, tue ich deswegen hier nicht nochmal. Gute Laune Power Metal mit einem der besten Sänger, wie ich finde. Mit einem der besten Power Metal Sänger, der nicht wie ein Power Metal Sänger klingt. Auf Platz 4 habe ich Hammer King mit König und Kaiser. Auch eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag. Eine Band, die ich im Urlaub entdeckt habe. Wir saßen abends im Ferienhaus irgendwo im Center Park. Ich habe mich durch irgendwelche Webseiten gescrollt und dann kam das zweite Hammer King Album damals. Wird nächste Woche veröffentlicht, irgendwie sowas. Hier hat man dann gleich beide bestellt. Keinen Ton gehört, aber einfach, ja, wenn man den Mike vorm Internet lässt, ist das teuer. wie gesagt, die Band ist eigentlich, seitdem die bei Napalm sind, geht es für die einfach nur noch bergauf. Haben auch eine kleine musikalische Kurskorrektur gemacht. Ein bisschen eingängiger geworden, wie ich finde. Achten ein bisschen mehr auf schöne Refrains. Wobei, das gab die auch auf den ersten Alben schon ganz klar. Die gehen einfach ihren Weg. Super sympathische Musiker. Machen live Spaß. Haben ein gewisses Image. Muss man mit klarkommen mit dem ewigen Hail, Hail, Hammer, Hammer. Da sind sie noch schlimmer als Hammer King und Manowar zusammen, aber das Ganze mit so einem Augenzwinkern und das macht einfach Spaß, ist geil, Ende Gelände.
An dieser Stelle hake ich mal ein, ich habe einen sehr...
Hacke oder Hake?
Hacke ich ein. Ich habe einen sehr blumiges Review zu diesem Album geschrieben für bleedingformetal.de in einer sehr schönen Wortwahl. Wer es noch nicht gelesen hat, ich glaube, es beginnt mit den Worten: Höret jene Geschichte, die ich euch erzählen werde.
Das habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht gelesen. Das muss ich mal nachholen.
Ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Ich habe sehr viel Spaß beim Schreiben gehabt und ja.
Ja, Songempfehlungen habe ich jetzt zu den ersten drei Alben vergessen, aber hört euch einfach die ganzen Alben an. Bei Hammer King den Titelsong oder Hailed by the Hammer, Gates of Atlantis, Kingdom of Hammers and Kings. Also ihr merkt schon, da hämmert und König ist ganz schön an allen Ecken und Enden. Und jetzt ist auch noch ein Kaiser dazugekommen. Passt schon.
König ist und Kaiser er.
Ja.
Und einen Platz haben wir noch.
Genau, und der geht an das schwedische Projekt Krylon mit dem zweiten Album Return of the Heralds. Schöner klassischer Power Metal, ein bisschen härter streckenweise. Geht so ein bisschen in die Richtung Blind Guardian vielleicht, Halloween, härtere Halloween. Macht Spaß. Anspieltipp wäre für mich Kings of the Iron Hill. Wer sich hier wundert, dass ihm der Songtitel vielleicht bekannt vorkommt, der ganze Songtext besteht im Prinzip nur aus Blind Guardian Songtexten. Sehr witzig gemacht. Mit King Killer's Tale gibt es eine Ballade, die so, ja, so ein Akustikding à la Bart-Song. Wie gesagt, macht einfach Spaß. Man merkt, dass die Jungs einfach Bock haben, das zu machen oder Musik in dem Stil zu machen von den Bands, von denen sie inspiriert worden sind. Da machen sie keinen Hehl draus. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand schon das Debüt großartig. Ja, das waren meine Top 5. Wenn ich bis zu 10 runtergehe, hätte ich dann noch das neue Album von Vionity. 7 wäre Sky Eye, 8 Dragony. 9 kommt dann mal ein etwas größerer Name mit Auden Organ. Und den Platz 10 teilen sich Thunder and Lightning und Legions of the Night.
Legions of the Night, ja, sehr gut.
Die Band, die meine Liebe zu Savatage vor 3 Jahren wiedererweckt hat.
Kann ich gar nicht verstehen, wie das passieren konnte. Musikalisch gehe ich jetzt in eine völlig andere Richtung. Ich mache meine Top 5 mal rückwärts, also ich fange auf der 5 an. Da gehen wir nach Italien zur Band King Crow, machen es also ein wenig progressiver. ja, was soll ich dazu sagen? Es war mein Album des Monats August, müsste es gewesen sein. Es ist mir vollkommen zufällig über den Weg gelaufen. Ich kenne die Band schon sehr lange und habe dann irgendwann gemerkt, ach, die haben ein neues Album. Oh, das musst du dir mal sofort ungehört bestellen. Und ich fand es großartig, kann ich nur sagen. Progressive Musik, nicht immer nur unbedingt Metal. Irgendwo, hätte ich gesagt, so eine Schnittmenge von Pain of Salvation, Leprous und vielleicht Riverside. Und Einspielempfehlung meinerseits ist der etwas längere Song White Rabbit's Hole. Dann kommen wir nach Deutschland, hier in diese Stadt. Ja, in Moers gibt es tatsächlich eine Band, also nicht nur eine. Sie hört auf den Namen Elvelon. Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, die machen Nightwish für Arme und Beine oder so ähnlich. Ich würde eher sagen, das ist die Art von Musik, die manche Leute heutzutage gerne von Nightwish wieder hören würden, wollten. Weil man wirft Nightwish ja gerne im Moment vor, oder ich glaube auch schon so die letzten 10 Jahre bestimmt mittlerweile, dass das immer so gewollt künstlerisch ist und man dabei vielleicht den Song aus den Augen verliert. Ich kann diese Kritik auch nicht unbedingt nachvollziehen. Elvelon erinnern halt wirklich an ältere Sachen von Nightwish, also eher Keyboard-lastig, nicht ganz so orchestral. Das Album hört auf den Titel Ascending in Synergy und empfehlen möchte ich euch davon den 2. Song. Er heißt A Vagabond's Heart, ein sehr schöner Song. Wer alte Nightwish so um Wishmaster rum mag, müsste hier eigentlich vollends auf seine Kosten kommen. Wir bleiben in Deutschland, haben erst in der letzten Folge über diese Band gesprochen. Es geht um Subway to Sally. Postmortem belegt tatsächlich mein Platz 3. Und ich kann immer nur wieder sagen, es gibt einen Grund, warum ich nicht wie alle anderen im Dezember anfange, einen Jahresrückblick zu machen. Weil ich weiß, es gibt so bekloppte Bands wie Feuerschwanz, wie Dominum oder eben in diesem Jahr wie Subway to Sally, die kurz vorm Jahresende auf einmal was raushauen, wo man denkt, meine Güte, das ist ja fantastisch. Darum, Postmortem, meine Nummer 3 in diesem Jahr. Songempfehlung, ja, ist jetzt nicht ganz so einfach, weil ich habe ja in der letzten Folge die Eisheilige Nacht empfohlen. Darum packe ich an dieser Stelle mal Postmortem, also den Titeltrack des Albums, aus. Auf der 2 ist dann die Band, die nicht mehr so klingt wie Elvalon, sondern die musikalisch sich sehr viel weiterentwickelt haben, die sich nicht scheuen, 9-minütige Songs als Single auszukoppeln und trotzdem damit sensationell erfolgreich sind. Und auch wenn viele Leute das Album nicht gut fanden, ich fand es großartig. Yesterwind von Nightwish ist meine Nummer 2. Songempfehlung, ja, ist bei dem Album natürlich auch sehr schwierig, weil das ist auch, finde ich, ein Album, das man einfach als Gesamtkunstwerk auf sich wirken lassen muss. Aber ich wähle einfach mal wieder einmal Spider Silk, der am ehesten noch die alte und die neue Nightwish-Welt gut übereinander bringt, wie ich finde. Und dann, was kann auf der Nummer 1 sein? Nein, es ist nicht Dominum. Es ist eine Band, die mich auch schon sehr lange begleitet, die in diesem Jahr ein neues Album rausgehauen hat und witzigerweise in meinem Spotify-Jahresrückblick überhaupt nicht groß vorgekommen ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Habe ich eine ganz einfache Erklärung für. Erstmal, es ist Evergrey mit ihrem wunderbaren neuen Album Series of Emptiness. Und warum ist das nicht in meinem Spotify-Jahresrückblick so präsent? Ich hatte dieses Album lange vorher für Bleeding for Metal über einen Stream hören können und habe es ungelogen an einem Tag, ich glaube, 8 Stunden in Dauerschleife laufen lassen. Und auch diesen Link generell sehr viel genutzt, bevor ich dieses Album dann reviewed habe. Und dementsprechend habe ich es dann gar nicht mehr so viel über Spotify gehört, sondern dann im Vorfeld sehr viel und hinterher einfach die CD. Und es war halt wirklich so der Moment, du guckst in deinen Spotify-Jahresrückblick und denkst, da war aber irgendwie noch eine Band, die fehlt. Die fandst du ganz großartig. Evergrey, Series of Emptiness. Was kann man großartig noch zu dieser Band sagen? Evergrey schaffen es für mich wie kaum eine andere, Ausnahme vielleicht noch Pain of Salvation, irgendwie Melancholie und trotzdem irgendwie Schönheit zu vereinen, gepaart mit harten Gitarrenriffs. Und das ist auf diesem Album wieder einmal fantastisch gelungen. Wer jetzt Fan der ersten Stunde ist, könnte vielleicht sagen, ja, früher waren Evergrey aber progressiver. Die sind heutzutage ja fast schon poppig eingängig. Ja, aber dafür braten die Gitarren, die auch sehr tief gestimmt sind, da doch in meiner Wahrnehmung ein bisschen zu böse durch die Gegend, als dass man wirklich sagen könnte, dass das poppige Musik ist. Also von der Melodieführung bestimmt, aber ich glaube, da ist immer noch sehr viel Metal vom Riffing her drin. Das sind sie also, meine Top 5. Und als Songempfehlung möchte ich wieder To Become Someone Else nehmen, den ich auch, glaube ich, beim Album des Monats genommen habe, weil das, glaube ich, die perfekte Symbiose von alten, also eher progressiveren Evergrey und diesen eingängigen, neueren Sachen sind, inklusive der tiefer gestimmten Gitarren. Das war mein Plädoyer für Evergrey.
Ja, ganz wunderbar. All die Alben tauchen, bis auf Subway to Sally, bei mir auch irgendwo so in dem auf, was ich mir so mal als Konglomerat für 2024 aufgeschrieben habe. Haben es aber eben nicht in die Top Ten geschafft.
Ist ja auch alles immer hochgradig subjektiv und hängt ja auch viel davon ab, wann hat man ein Album gehört oder welche Verbindung hat man zu einer Band.
Natürlich. Also generell ist es ja alles subjektiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir dieses Jahr wirklich gedacht, tatsächlich standen am Anfang, Bruce Dickinson stand relativ weit oben bei mir in der Top 10, Judas Priest, Saxon, aber ich denke mir mal, wenn man immer die gleichen alten Namen wieder nennt, die sowieso in den meisten Jahresrückblicken irgendwo auftauchen werden, finde ich es einfach auch mal schön, weil wenn man neuere oder unbekanntere Bands mal featured, zum einen, weil ich die Alben auch wirklich gut finde, also ja, würde ich jetzt die neue Judas Priest wirklich besser finden als irgendeins meiner Alben aus der Top 5, würde ich auch Judas Priest dahin packen. Aber ich finde es halt auch mal ganz schön, wenn man mal vielleicht auch Namen hört, die man so nicht an jeder Straßenecke und in jedem Magazin, egal ob online oder print, unter den Top 10 hört. Weil, sagen wir mal ehrlich, was werden die drei Alben, Top-Alben dieses Jahres sein, das wird Priest sein, das wird Evergrey sein, das wird Opeth sein. Was noch? Nightwish?
Weiß ich gar nicht. Ist Nightwish medial noch wirklich so?
Weiß ich nicht.
Kommt, glaube ich, sehr auf das Magazin an.
Powerwolf vielleicht noch?
Powerwolf könnte gut sein, ja.
Also, ne, und von daher, ich meine, das sind Namen, die brauchen jetzt nicht unbedingt noch ein Feature. Von daher bleibe ich dann bei Turbokill, Fellowship, Krilloan und solchen Konsorten.
Was haben wir natürlich trotzdem noch gemacht? Wir haben versucht, eine Top 10 mit der Community da draußen zu machen. Und es sind 15 Leute jetzt hier dran beteiligt gewesen. Also ist nicht so wie bei Savatage, wo noch 5 Leute mitgemacht haben. Und zwar, ihre Stimmen abgegeben zu meiner Insta-Umfrage nach den Top 5 Alben haben, und es ist jetzt einfach so, wie ich es hier aufgeschrieben habe, ohne irgendeine Wertung, Otti vom Metal-Keller. Christian, ihr kennt ihn aus mindestens 2 Iron Maiden-Folgen. Paddy von Bleeding for Metal. Seine Freundin Tanja. Außerdem Chris, auch bekannt als A-Typ. Ich würde gerne mal wissen von ihm, wie man auf diesen Namen kommt bei Insta. Finde ich aber mega geil. Natürlich auch dabei Paddel, auch von Bleeding for Metal. Dominik, man kennt ihn als Gitarrist von Scanner, Task Force Toxicator und Darkness. Auch dabei die gute Anne oder Now Spring is in the Air. Natürlich darf auch Tobi nicht fehlen von Skull and Crossbones. Und wen haben wir hier sonst noch? Die gute Sonja, die auch bekannt ist unter einem sehr interessanten Pseudonym auf Insta, nämlich die Hinterfotzige. Würde ich auch gerne mal erklärt bekommen, was sich dahinter so genau eigentlich verbirgt. Ja, Mike und ich waren natürlich dabei. Und Kati war natürlich auch dabei. Und auch Niklas von PowerPod war natürlich mit von der Partie. Und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle 15 Leute hier richtig aufgezählt. Wenn nicht, tut es mir sehr leid.
Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt.
Auf jeden Fall. Einfaches Vorgehen. Man nennt seine Top 5 Alben. Für Platz 1 gibt es 5 Punkte. Für den letzten Platz, also den 5. gibt es 1 Punkt. 15 Leute. Und das heißt, im Höchstfall hätte man auf 75 Punkte kommen können. Also ich sag mal so, wenn wir im zweistelligen Bereich gelandet sind, ist das schon eine echte Großtat. Top 10 haben wir gesagt. Es gibt tatsächlich keinen 10. Platz. Dafür gibt es aber 2 8. Plätze dann. Also es ist ein bisschen komisch, weil wir haben viele Doppelplatzierungen. Auf dem 8. Platz haben wir das neueste Werk von Leprous und von Dragon Force mit jeweils 6 Punkten. Also haben mindestens 2 Leute es genannt. Es gibt auch dann 2 7. Plätze in dem Fall. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann gibt es 2 9., ne? Also 2 9. Plätze und 2 7. Plätze. Das sind dann nämlich Rhapsody of Fire und Winter, also mit V am Anfang, mit 7 Punkten. Dann gibt es auch tatsächlich einen 6. Platz. Das ist Surgical Strike, Thrash Metal hier aus Deutschland, mit 8 Punkten. Keinen 5., aber 2 4. Plätze mit 9 Punkten für Chaos Bay und Nightwish. Einen 3. Platz, 11 Punkte für Fellowship.
Hey!
Happy Hippo Rules. Und keinen 2., 2 1. Plätze, Evergrey und Opeth mit 13 Punkten.
Ja. Was habe ich gesagt? Evergrey und Opeth, oder?
Du hast doch die Notizen vorher gespickt.
Nein.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Opeth hatte ich ja gerechnet, aber dass Evergrey am Ende doch es ja, wirklich doch so weit nach oben schaffen, hat mich doch relativ überrascht. Also doch, nur weil ich sage, ich vergebe 5 Punkte, muss man ja immer noch irgendwelche anderen Leute gefunden haben, die das gut fanden.
Ja, aber das Album ist, glaube ich, generell ziemlich gut angekommen. Und zwar auch sehr, ich sag mal, ja, wir hören alle Metal, aber wir hören alle nicht den gleichen Metal. Ne, und Evergrey ist so eine, ja, ich möchte den Begriff Konsensband vermeiden, aber es ist eine Band, auf die sich trotzdem viele einigen können. Also auch wer überwiegend Death Metal oder ne, die dunkleren Spieler an das Metal hört, kann damit was anfangen. Aber genauso als jemand wie ich, der eher im Lichte steht, findet Evergrey zumindest in bestimmten Momenten trotzdem sehr, sehr gut und kann mit der Band was anfangen.
Ich habe zu Evergrey mal auf den Metal Archives, es war zwar auf Englisch, aber sinngemäß war die Aussage, boah, wie war das? Evergrey ist so eine nicht wirklich Band, also nach dem Motto, das ist nicht wirklich Power Metal, das ist nicht wirklich Progressive Metal, das ist auch nicht wirklich Gothic Metal, das ist auch, weiß ich nicht, noch, du kannst noch 3 andere Begriffe nennen, es ist nichts davon wirklich, aber von allem irgendwie ein bisschen.
Und von allem irgendwie, ohne dass es gezwungen wirkt.
Ja. Das ist richtig.
Also das ist jetzt keine Band, die bewusst sich irgendwie sagt, oh, ja, damit wir die Zielgruppe noch abgreifen, nehme ich jetzt noch irgendwie hier ein paar sphärische Keyboards dazu oder baue hier ein paar komplizierte Rhythmen ein, damit ich die Progger mitnehme. Sondern das ist einfach eine natürliche Entwicklung, die die Band gemacht hat. Ja. Und ich kenne sie tatsächlich auch schon seit ihrem ersten Album.
Oh, Black and Dawn war der Opener.
Ja, oh, das ist so lange her, das habe ich ewig nicht mehr gehört, muss ich gestehen.
Wie heißt die Platte? Dark Discovery.
Dark, ne? Discovery, ja, genau.
Mit einem ganz schrecklichen Cover.
Ja, genau, mit diesem knienden Menschen da in der Mitte und irgendwie, ja, genau. Und das zweite war dieses Dominance mit den drei
Solitude,
Begriffen und den drei Köpfen, genau, ja, genau.
Das ist, ja, glaube ich, damals bei dem Label von Tilo Wolf von Lacrimosa ursprünglich erschienen. Hall of Sermon, glaube ich.
Ja. Ach Gott, oh Gott. Sieht man mal, wie lange das her ist.
Das waren die 90er.
Ja, aber da ging ja sowieso alles im Metal.
Da ging alles. Aber der große Durchbruch von Evergrey kam wirklich mit dem dritten Album, glaube ich, dann, wo The Master Plan drauf ist.
Ja.
Super Song übrigens.
Ja, doch. Also generell, wie gesagt, Masterplan.
Ist auch eine gute Band.
Kommen übrigens 2025 auch mit einem neuen Album jetzt auf Frontiers Records raus. Freue ich mich auch schon drauf. Oh. Nach Ewigkeiten mal wieder was.
Und kein Pumpkins United, nee, wie hieß dieses Album, was Roland Grapo aufgenommen hat? Es waren seine Halloween-Songs drauf.
Ja, Treasure.
Nee, Treasure Chest war von Halloween.
Treasure Chest war die Best-of von Halloween, aber es war auf jeden Fall eine Schatzkiste vorne drauf. Ach.
Pumpkins hieß es.
Pumpkins, genau. Genau, ja, genau. Ja.
Also ich habe das so verstanden, das war Roland Grapos Art zu sagen, wenn schon Halloween meine Songs nicht mehr spielen, dann mache ich jetzt mal selber irgendwas und bringe die mal wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Genau,
und
das Album ist auch gar nicht so schlecht, wie ich finde.
Ja, man kann es sich sicherlich sehr gut anhören, aber ich finde, er hat das eigentlich nicht nötig gehabt. Weil,
nein.
Also ein Roland Grapo hat es nicht nötig, sich an so einen Trend anzubiedern, weil er kann nach meinem Dafürhalten für sich alleine stehen, weil er ein grandioser Gitarrist und grandioser Komponist ist. Er hätte das eigentlich nicht nötig gehabt.
Da gebe ich dir recht.
Aber vielleicht braucht er auch manchmal Kohle. Obwohl, ob er damit wirklich Geld verdient hat, weiß ich auch nicht.
Dann hätte er in den letzten Jahren vielleicht mal regelmäßig Alben veröffentlichen sollen, auf Tour gehen sollen. Dann hätte er da auch was verdient. Aber ja, vielleicht waren die Studio-Jobs, die er gemacht hat, ja einträglicher.
Überall. Er wird schon seine Einnahmequellen gehabt haben, die sicherlich nicht Masterplan waren.
Da gehe ich von aus.
Kann ich mir jedenfalls auch nur schwerlich vorstellen, mit alle 5 Jahre mal. Obwohl,
das letzte Album ist schon einiges länger, ja.
Ja, wenn man die Pumpkins weglässt, das muss ja auch irgendwann um die 19? Irgendwie so? Wir blamieren uns mal wieder hoffnungslos. Gucken wir es einfach mal nach.
Ja, ich meine sogar noch früher.
Aber auf jeden Fall nach der Halloween
Reunion. Die Halloween Reunion war 2016.
Genau.
So. Und das letzte reguläre Masterplan-Album war doch irgendwo so 2009, 2010 oder sowas.
Pumpkins ist tatsächlich von 2017. Das Album davor war ein Live-Album, Keep Your Dream Alive von 2015.
Davor war dieses Nova Infinitum. Genau. Das erste mit Rick Alciel Sänger ist von 2013.
13. Novum Initium, genau. Ja. Und davor, Time to be King war echt dann davor.
Mhm.
Da war doch hier
Jon Lande wieder
dabei. Jon Lande wieder dabei.
Dem auf dem Album davor, den nicht Joey DiMaio, sondern aber so ähnlich.
Joey DiMaio als Sänger bei Masterplan. Aber mehr Alben haben die echt nicht. Nein. Masterplan, Aeronautics, dann MK2. Und dann war schon wieder Jon Lande mit Time to be King zurück. Und Novum Initium war wirklich das letzte. Dann haben die ja nur 5 reguläre Studioalben.
5 reguläre Studioalben, genau. Danach das Live-Album und das Pumpkins. Und seitdem wartet man.
Ich hätte jetzt echt, in meiner Welt hätte ich gedacht, die haben mindestens 7 Alben. Also haben sie ja jetzt, aber ich hätte gedacht, dass das nicht nur das.
Wenn du die 2 vergessenen Studioalben von Masterplan besitzt, dann.
Nein, also irgendwie hatte ich im Kopf, dass sie 7 Studioalben haben, mindestens. Und nicht 7 Alben inklusive dieser Pumpkins. Und wir sind gerade mitten im Kaffeeklatsch, ne?
Ja. Aber um da mal ganz kurz zu bleiben, also wenn nach Aeronautics Jon Lande nicht ausgestiegen wäre und man da weitergemacht hätte, dann hätte man, glaube ich, einen ganz schönen Sprung machen können.
Ja, ich glaube schon. Also zumindest als Masterplan neu waren, sind sie in diversen Magazinen als Newcomer des Jahres gewählt worden, wo ich nur dachte, Leute, das ist kein Newcomer. Das sind Profimusiker, die was Neues sich ausgedacht haben. Das ist für mich kein Newcomer.
So. Wobei ich weiß noch, dass ich mir die Single damals gekauft habe, als die rausgekommen ist. Zusammen mit irgendeiner Nightwish-DVD.
Die Single, ihr merkt mal, wie lange das her ist.
Wo Over the Hills and Far Away drauf war, als Video.
Ja, stimmt, das war so eine, das gab es in so einer bestimmten Auflage, als auf der einen Seite war die CD, auf der anderen Seite war die DVD und du konntest das Ding umdrehen.
Ja, genau, das Ding war das. Und an dem gleichen Tag habe ich mir dieses Single mitgenommen. Und Nightwish hat es in der Zeit nicht so oft in meinen CD-Player geschafft, weil die Single das Ding echt blockiert hat.
Naja, Over the Hills and Far Away ist ja auch nur ein Cover.
Ja, vom guten Gary Moore. Wer das Original nicht kennt, unbedingt hören.
Oh ja. Genauso wie Out in the Fields.
Oder After the War.
Oder diverse andere Dinge. Aber wenn wir damit jetzt auch noch anfangen. Genau.
Wenn wir damit auch noch anfangen. Die alten Männer erzählen vom Krieg.
Ja, aber eigentlich müsste man tatsächlich mal sowas machen. Man müsste mal über Sachen sprechen, die nicht wirklich Metal sind, die man sich aber trotzdem gut anhören kann. Obwohl, was Gary Moore macht, kann man sich, ich glaube, da kann man sich auch so stellenweise auf Konsens noch drauf einigen, oder? So auch bei älteren Sachen.
Also die älteren Sachen von Gary Moore würde ich jetzt nicht als Nicht-Metal bezeichnen.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Du wirst bestimmt auf Leute treffen, die sagen, Metal ist nur Manowar.
Ja gut, aber die hören noch kein Fellowship.
Da muss ich mir erstmal meinen Watschen abholen gleich hier. Ich werde erstmal die Power Hour of Fire hören. Und je nachdem, was da, Anzeige geht raus, ne? Man muss ja ein bisschen Spaß machen dürfen jetzt. Ja, ist ja,
ne? Genau. Spark und Hyperdrive hören das natürlich.
Gehe ich von aus.
Sonst wüssten sie ja nicht, dass du Fellowship als Happy Hippo Metal bezeichnet hast.
Da kann ich gar nichts für. Diesen Begriff habe nicht ich mir ausgedacht. Den hat der gute Andy, der Bassist von Ignition, hat diesen Begriff mal verwendet. Und den fand Kati so lustig, dass sie den immer anwendet, wenn halt eine Band in diese Richtung geht. Dann sagt sie, ah, wieder Happy Hippo Metal. Und so, als wäre das wirklich ein gängiger Begriff. Und dann sage ich immer, aber diesen Begriff gibt's eigentlich gar nicht. Aber wir haben es ja offenbar jetzt geschafft, ihn irgendwie doch zu etablieren.
Der wird in die Metal-Welt hinausgetragen werden.
Und wenn nicht von mir, dann von Spark und Hyperdrive jetzt.
Definitiv. Bitte in jeder Folge zukünftig erwähnen.
Genau, immer mit so nach dem Motto Triggerwarnung. Das ist Happy Hippo Metal, Markus, nichts für dich. Wobei das ja auch nicht pauschal stimmt.
Das stimmt wohl.
Weil ich kann ja auch durchaus Happy Hippo Metal mal hören. Aber manchmal ist es zu happy und zu wenig Hippo. Aber das ist, ergibt sogar Sinn, oder? Manchmal ist es zu happy, weil zu wenig Hippo, das knallt nicht genug.
Und nicht schwer genug.
Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Kurzfassen hat diesmal nicht ganz so gut geklappt wie beim letzten Mal, aber was soll's.
Mit anderthalb Stunden sind wir doch quasi noch im Rahmen.
Ja, ich habe letztens auch von Tobi gehört, dass anderthalb Stunden ja eigentlich so der ideale Zeitslot wären, um für sowas. Ist ja quasi wie ein Spielfilm, dann kann man schön so weghören.
Bei uns gibt's aber auch Abspannszenen und Mid-Credit- und Post-Credit-Szenen und also dranbleiben bis zum Ende.
Outtakes haben wir garantiert noch für euch. Ja, das war also unser gemeinsamer Jahresrückblick auf 2024 inklusive ein bisschen Vorfreude auf 2025. Nächste Woche gibt es die 75. Folge im Mike-Metal-Monat mit einem Thema, das Mike sich gewünscht hat. Und also wenn ihr schon meint, wir sind hier ein bisschen außer Kontrolle geraten und in Schwachsinn und Nonsens verfallen, sollte man hier eine dicke Triggerwarnung für nächste Woche draufschreiben. Da geht das ganze Gespräch manchmal Wege, wo wir uns, glaube ich, selbst zwischendurch gefragt haben.
Wie kommen wir hier wieder raus?
Erstmal, wie sind wir da hingekommen? Warum reden wir noch weiter drüber? Und wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen zurück zum eigentlichen Thema? Das lautet nämlich eigentlich Gimmick-Bands und Playback.
Richtig. Und ja, aus der Kontroverse ist weniger eine Kontroverse geworden, als mehr eine göttliche Komödie.
Eine göttliche Komödie, ja, oder eine flammende Rede für Toleranz sozusagen. Und lass die Leute doch machen.
Genau. Das ist aber, also ist schon mal eine Vorwarnung für nächste Woche und ja, ich bin gespannt, was das geworden ist. Und ich kann mich nur entschuldigen. Ich war nicht ganz meiner Sinne. Ich war krank, als wir das aufgenommen haben.
Wir waren beide krank.
Es ist lustig, wenn ich jetzt sage, ich war krank, als wir das aufgenommen haben, weil die Folge jetzt kommt raus, bevor die andere ausgestrahlt wird, die wir schon aufgenommen. Es wird wieder kompliziert hier.
Ja, es wird wieder sehr kompliziert und ja, also die ist noch im alten Jahr wirklich aufgenommen.
Ja, letztes Jahr.
Letztes Jahr. Ich glaube, am 20. war es, oder?
Mhm.
Stimmt. Gut.
Ja.
Stimmt, weil
vor 2 Wochen.
Da waren wir in der Tat beide krank, weil ich weiß noch, ich hatte morgens so leichte Halsschmerzen und Samstagmorgen habe ich nur gedacht, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bleib mal lieber im Bett übers Wochenende, weil ich sonst an den Feiertagen flach liege, das weiß
ach,
ich.
Ach du Gott.
Das war wirklich so. Und ja.
Ja, aber passend zu unseren Zeitsprüngen, die wir hier gerade verwurstet haben, habe ich ein schönes Schlusswort.
Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf.
Für diese Folge.
Zuvor noch vielen Dank, Mike, dass du hier warst, so oft. Vielen Dank, dass wir demnächst zu Grave Digger gehen werden und bestimmt im Nachgang einen Konzertbericht machen werden.
Machen wir das gemeinsam?
Ja, dachte ich, oder?
Das können wir tun.
Das Konzert ist samstags, da können wir sonntags die Folge aufnehmen und direkt veröffentlichen.
Könnten wir probieren, ob wir das hinkriegen.
Das ja? Problem ist nur, wenn wir das jetzt erzählen, müssen wir es auch tun. Sonst ist das doof, wenn wir es nicht machen. Das ist wie dieses, dieses Paradoxon in der Powerplant-Folge, dass genau. Niklas sich gefreut hat, dass er meinen Power-Pot-Out-Bericht gehört hat, den es nicht gibt.
Richtig.
Oder den gibt es nur für ihn.
Privat-Podcasts.
Er hat mehr bezahlt. Also Spark und Hyperdrive haben nicht so viel bezahlt. Darum haben sie den Bericht nicht bekommen.
Ah, gut. Ja, es hat auch ein bisschen was mit Zeiten zu tun, was ich hier jetzt von mir gebe. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Markus, dass ich so oft hier sein darf.
Sehr gerne.
Ich möchte mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr dem nerdigen Schwachsinn, den wir hier teilweise von uns geben, so geduldig zuhört bis zum Ende. Ihr habt jetzt schon wieder 90 Minuten geschafft. Glückwunsch dazu. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Wenn nicht, sagt's mir, dann bleibe ich halt weg oder auch nicht. Mein Zitat kommt von einer meiner Lieblingsbands. Niklas wird's freuen. Es ist von Halloween und stammt aus dem Song Best Time, weil ich habe mir fürs nächste Jahr vorgenommen, mir noch weniger Gedanken zu machen, als ich es dieses Jahr schon nicht so oft getan habe und im nächsten Jahr noch mehr positiv in die Zukunft gucken werde. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, I will have the best time of my life. Und das jeden Tag aufs Neue. Danke euch.
Vielen Dank, Mike. Ciao.
Ich habe meinen Notizzettel sehr klein ausgedruckt.
Soll ich es über meiner Mutter machen? Soll ich den Zettel nehmen und ein bisschen weiter weghalten?
Das nützt auch nichts.